Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist eine neue Ausgabe vom Eule Podcast. Heute geht es um das Studium der Theologie und seinen gegenwärtigen Zustand. Dazu habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich begrüße Fabian Reinbord. Hallo Fabian.
Hallo Michael. Schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
Ja, schön, dass du da bist. Fabian, ich habe dich eingeladen, weil du bist gerade Vertreter des sogenannten SEETs. Kannst du einmal sagen, was ist denn der SEET und was machst du da?
Na, aber natürlich kann ich das. Der SEET ist der Studierendenrat evangelischer Theologiestudierender. Das heißt, wir vertreten insgesamt 80 sogenannte Basen, das heißt Fachschaften, aber auch die Landeskonvente der einzelnen Landeskirchen, sowie die Universität Wien und auch unser Schwestergremium der ARK gegenüber zum Beispiel der EKD und der Gemischten Kommission 1, in der ich qua Amt sitzen darf. Ich bin nämlich gewählter Vertreter in der Gemischten Kommission 1, die sich mit der Reform des Theologiestudiums beschäftigt. Und ansonsten macht der SEET auch ganz viel anderes. Wir haben ganz viele Themen oben auflegen, zum Beispiel bei unserer nächsten Vollversammlung das Beamtungsverhältnis und der aktuelle Stand in den verschiedenen Landeskirchen dazu. Aber genau, wir sind so allumfänglich für alle studentischen Themen zuständig.
Du hast es gerade ganz anfänglich gesagt, ihr vertretet 80
Basen.
Bereiche oder wie sagt man es richtig? Basen. Da, also, und da hast du so Wörter gesagt wie Konvente und Fakultäten und so. Das musst du mir nochmal genauer sagen. Wen vertrittst du jetzt genau? Das ist mir nicht ganz so klar geworden.
Alle Menschen, die evangelische Theologie studieren, also sofern man an einer Universität eingeschrieben ist, bildet man da eine Fachschaft und jede Fachschaft, jeder Universitätsstadt entsendet im besten Fall einen Vertreter, eine Vertreterin zu uns, die dann gemeinschaftlich in den dreimal jährlich stattfindenden Vollversammlungen über eben diese Themen berät. Das heißt, wir haben zum einen die Menschen aus den Fachschaften von den Universitäten, als auch die sogenannten Konvente. Das heißt, das sind alle Studierenden, die auf einer Landesliste stehen. Wenn man nämlich Theologie studiert, dann setzt man sich mit der Zeit irgendwann auf eine Landesliste und geht damit sozusagen die Verpflichtung ein oder wünscht sich, in dieser Landeskirche arbeiten zu können. Damit gehen überein verschiedene Dinge, wie zum Beispiel Büchergeld, die man bekommt. Aber eben auch, dass man am Konvent teilnimmt. Und der Konvent sind dann alle Menschen, die zukünftig für diese Kirche als PfarrerInnen arbeiten werden. Genau, und die entsenden auch jeweils eine Person.
Und es gibt 80 Fachschaften dann?
Es gibt 56 Fachschaften und 20 Landeskonvente. Und dazu dann eben noch die Basen in Wien und unser katholisches Schwestergremium. Die sind auch eine Base von uns, haben damit auch Stimmrecht und sind damit auch von uns vertreten, genau.
Ihr seid aber nicht prinzipiell ökumenisch aufgestellt, also schon an sich evangelische Fachschaften.
Genau, wir sind evangelische Fachschaften und Landeskonvente und arbeiten aber in der Ökumene zusammen. Das heißt, wir planen ungefähr alle 2-3 Jahre ein gemeinsames Treffen mit unserem katholischen Schwestergremium. Sind auch ansonsten viel vernetzt, zum Beispiel mit der BDK, jetzt kommen ganz viele Abkürzungen, Bundesdelegiertenkonferenz der Diakonie-Schülerinnen und so weiter.
Geht nichts ohne 3 große Buchstaben.
Genau. Oder auch dem sehr gut. So ist es. Oder noch mehr. Der sehr gut zum Beispiel, das ist Diakonik, Religionswissenschaften und Diakonie. Auch mit denen haben wir gute Vernetzungen und auch mit denen treffen wir uns regelmäßig. Wir sind einfach nur für protestantische Theologie zuständig.
Und du sitzt jetzt gerade wo?
Ich sitze gerade in Göttingen, wo ich studiere.
Und da studierst du evangelische Theologie auf Pfarramt.
Genau, so ist es.
Und strebst auch an, später einmal Pfarrer zu werden.
Auch das ist genau richtig.
Da kommen wir wahrscheinlich nochmal später drauf. Du hast jetzt dann zum Schluss gerade von deiner ersten längeren Rede erwähnt, dass du in der gemischten Kommission 1 sitzt. Und das klingt ja hier schon sehr nach kompliziertem Apparat. Kannst du da genauer beschreiben, woran du konkret arbeitest?
Vieles darf ich gar nicht so nach außen tragen. Ich kann aber sagen, dass wir als 2 studentische Mitglieder, also ich und eine Kommilitonin aus München, mit knapp 20 Leuten, größtenteils Professoris, aber auch der Mittelbau ist vertreten, auch die Menschen im Vikariat sind vertreten, aktuell über eine Bachelor-Master-Reform diskutieren, inwiefern das machbar ist, was man umstellen müsste, welche Studieninhalte relevant sind. Und genau, so bringen meine Kommilitonen aus München und ich da eben die studentische Perspektive ein.
diese Kommission zu einer Reform des Theologiestudiums, die wurde ja nötig, weil Reformbedarf da ist. Kannst du uns nicht vielleicht einfach mal mitnehmen in so ein erstes Semester? Du fängst mit dem Studium der Theologie an. Wie sieht denn dann jetzt eigentlich so ein Studienplan aus?
Das ist, so wie das wahrscheinlich früher auch war, auch heute noch sehr unterschiedlich. Im Regelfall ist da eine Sprache beinhaltet, einfach weil die meisten Menschen aus den Schulen keine Sprachen mehr mitbringen. Das heißt, sowohl Hebräisch, Griechisch als auch Latein müssen erlernt werden, was irgendwie auch einen mittelattraktiven Studienstart darstellt. Dazu kommt dann ein Propedeutikum, das heißt, das ist ein Modul, wo man sich dann damit auseinandersetzt, wie wissenschaftliche Texte verfasst werden, was es überhaupt in der Theologie alles so gibt. Und dann wahlweise, zum Beispiel, wenn eben Hebräisch besucht wird, noch die Bibelkunde im Alten Testament oder eben dann äquivalent Griechisch und Neues Testament.
Und du hast jetzt gerade schon ein Unwort verwendet, wo, glaube ich, viel benutzt wird, was man aber auch nochmal klarer sagen muss. Was heißt denn ein Modul?
Ein Modul besteht aus mehreren Kursen. Das heißt, wir sind im Endeffekt, auch wenn wir das oft ja gar nicht zugeben wollen, in unserer Nostalgie schweben, eigentlich schon modularisiert und fassen Kurse, die zu einer Disziplin, also zum Alten Testament, Neuen Testament, Kirchengeschichte gehören, in einem Modul zusammen, das durch eine Modulabschlussprüfung beendet wird.
Und so ein Modul beinhaltet dann?
Unterschiedlich 2 bis 3 Kurse. Im Regelfall ist das eine Vorlesung, eine Übung und ein Seminar. Das kann aber auch super variieren, je nachdem, womit sich das Modul gerade auseinandersetzt. Dann schreibt man zum Beispiel im Grundstudium in dem Modul Altes Testament seine Proseminararbeit in dem Proseminar. Und das ist dann die Exegese.
In welchem Studienabschnitt befindest du dich jetzt gerade?
Ich bewege mich aufs Ende zu. Ich bin gerade im 14. Semester und im Examen.
Wie war denn das bei dir im Hauptstudium? Nennt man ja weiterhin noch so. Wie viele Wochenstunden hattest du denn da so im Schnitt?
Ich glaube, durch Corona lässt sich das schwerer sagen, als das wahrscheinlich andere Menschen so sagen können. Ich hatte Semester, in denen ich schon 40 Wochenstunden hatte, plus dann noch die Vorbereitung und Nachbereitung, einfach weil das während Corona gut ging, weil sowieso nichts anderes zu tun war. Es gab auch Semester, wo es nur 20 Wochenstunden waren. Das alterniert so ein bisschen, gerade auch abhängig davon, wie viel gerade gearbeitet werden muss. Auch das ist ja ein Punkt, der vielen Studierenden irgendwie ein bisschen.
Aber dann mittelt man sich bei so 30 Wochenstunden. Und das heißt, das ist dann aber auch wirklich die Zeit, die du in der Uni verbringst, in Seminaren, Vorlesungen, Übungen.
Und dazu kommt aber dann ja noch die Vor- und Nachbereitung, das heißt Übersetzen von Texten, andere Texte lesen.
Ich frage nur deswegen, weil ich hatte mir mal die Mühe gemacht und habe von diesen erwähnten Menschen, die mal irgendwann anno dazu mal in den 70ern in Erlangen oder Heidelberg oder so studiert hatten, hatte ich zufällig Zugriff drauf. Da habe ich mal mir wirklich ihre alten Studienbücher zeigen lassen und geschaut, wie viele Wochenstunden die so im Hauptstudium hatten. Und da habe ich festgestellt, die hatten sowas mal so 4, mal 6, mal 12 Wochenstunden. Und 12 bis 14 ist schon eher eins, wo man viel hat, also wo es dann eher auch Richtung Ende zuging und man vielleicht doch nochmal was gebraucht hatte oder sich selber einen Schwerpunkt gesetzt hat. Aber das war ausreichend, um dann dahin zu kommen. Also das wollte ich, deswegen war mir wichtig, dass du das auch nochmal von dir erzählst, weil ich glaube, da sitzen manche Ältere draußen, die können sich gar nicht vorstellen, wie verschult es dann doch so ist, weil wenn man von einem Abi-Jahrgang zum Beispiel auch einen Stundenplan da jetzt hinlegt, da würde man je nach Zweig und Fach und Bundesland würde man aber auch wahrscheinlich auf sowas zwischen 30 und 36 Wochenstunden dann eben kommen. Und da kann man sehen, es ist im Prinzip wie Schule.
Ja.
Ja, geht nur dann weiter. Um das einfach irgendwie nochmal klarer zu machen, von was für Unterschieden auch vom Lebenswandel in der Lebenswirklichkeit wir hier reden. Hat sich denn im Examen dann nochmal irgendwie was getan so in den letzten 10 Jahren? Oder ist es immer noch so, du wirst halt einfach in jedem Fach einmal schriftlich, einmal mündlich geprüft.
Es ist im Endeffekt genau das. Also man wird durch die Repetitorien vorbereitet. Das heißt, es gibt in Einzeldisziplinen irgendwie nochmal ganz hilfreiche Impulse, die aber dann im Eigenlernen irgendwie vertieft werden müssen. Und am Ende soll ja dann das komplette Wissen als Expertin des Christentums abgefragt werden können.
Es ist eben nicht so wie in anderen Fächern, an der Uni, wo man dann sagt, wenn man ein Modul abgeschlossen hat, macht man eine Prüfung und die geht dann auch hinterher ins Abschlusszeugnis ein. Sondern das Examen ist eigentlich nochmal völlig getrennt von der bisherigen Studienleistung und den Modulen, die man mit seinen durchschnittlich 30 Wochenstunden abgeleistet hat.
Genau so ist es, ja.
Mit wie vielen Leuten sitzt du dann jetzt in so einem interessanten Paulus- und Jesus-Seminar Neues Testament? Wie viele Leute sind da in Göttingen?
Es schwankt, ich würde sagen, es sind hohe einstellige bis mittlere zweistellige Werte. Also mit 15 ist man schon gut besetzt. Und das sowohl in Seminaren als auch in Vorlesungen. Also massive Nachwuchsprobleme, so wie es halt überall ist.
Wie ist es denn dann so, wenn du mit irgendwie hohe einstellige Zahl, klingt komisch, wenn du mit 9 Leuten plus vielleicht noch Assistent plus vielleicht Professor oder so da drin sitzt? Wie ist dann so ein Seminar?
Es ist eine wahnsinnige Drucksituation, würde ich sagen. Also es wird ja wahnsinnig viel abverlangt. Man kann sich nicht in den Massen verstecken, wie das in anderen Studiengängen vielleicht der Fall ist. Das heißt, auch gerade die Vorbereitung muss ja immer irgendwie gut gemacht worden sein, dass du eben am Seminar partizipieren kannst. Trotzdem würde ich sagen, es ist wahnsinnig intensiv. Und wenn man das gut macht, kann man da auch tendenziell viel mitnehmen.
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 € im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.
Hast du Theorien dazu? Du tauschst dich ja wahrscheinlich auch mit vielen Studierenden aus, auch wenn sie dich jetzt als Vertreter gewählt haben. Erst recht in die gemischte Kommission 1 zur Reform des Theologiestudiums eine Theorie darüber, warum nicht das vielleicht eine hohe zweistellige Zahl wieder wird in deinen Seminaren. Warum studiert eigentlich niemand mehr Theologie?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ein bisschen wie die Frage nach dem Sinn des Lebens, ne? Wir wissen es, glaube ich, gerne alle. Ich glaube, eine zufriedenstellende Antwort gibt's nicht. Es kann natürlich mit der Säkularisierung zusammenhängen, das böse, böse S-Wort, das wir alle nicht aussprechen möchten. Aber ich denke auch damit, dass einfach das Studium als solches für Studierende einfach nicht mehr attraktiv ist oder zumindest nicht mehr so attraktiv, wie es früher war. Der Pfarrberuf, der ja doch primär das Ziel ist, hat, würde ich behaupten, heutzutage nicht mehr das Ansehen, das er vor vielleicht auch 20 Jahren noch hatte. Da fällt schon mal viel Attraktivität weg und auch in der Vergleichbarkeit. Also wenn andere Studierende, ich kriege das gerade bei meinem Bruder mit, andere Studierende nach 6 Semestern im Schnitt den ersten akademischen Abschluss haben, den haben wir nach Regelstudienzeit 10 mit Sprachen 12 Semestern, tendenziell eher 16, also so nach 8 Jahren. Das ist einfach eine wahnsinnig lange Zeit, für die man sich verpflichtet. Und ich glaube, da sind heute viele Menschen nicht mehr so zugeneigt, gerade für Theologie, die als großes Studium ja auch vieles abdecken will und wofür viele gar nicht mehr so nachvollziehbar ist, was eigentlich das Studium der Theologie so darbietet.
Du meinst also, wenn man jetzt zum Beispiel die Studienzeit verkürzen würde, dann könnte das besser werden?
Ich glaube gar nicht zwangsweise verkürzen. Also wenn man sich ein Bachelor-Master-System anguckt, sind das ja auch 6 Semester Bachelor, 4 Semester Master, sind im Endeffekt auch 10 Semester, die wir als Regelstudienzeit hätten. Ich glaube, es muss einfach klarer kommuniziert sein. Es geht auch, glaube ich, viel um Frust mit den Prüfungen. Wir hatten eben gerade schon mal darüber gesprochen, dass alle Prüfungsleistungen aus Grund- und Hauptstudium im Endeffekt nicht in die Abschlussprüfung eingehen. Auch das ist natürlich eine wahnsinnige Drucksituation und schafft viel Frust bei den Studierenden. Ansonsten auch, also ich hatte es gerade schon erwähnt, Lerninhalte sind oft einfach nicht so klar. Also hinter diesen großen Umbrella-Terms, Altes Testament, systematische Theologie, versteckt sich einfach wahnsinnig viel, womit heute, denke ich, die meisten Menschen, die aus dem Abitur kommen, nicht mehr viel anfangen können. Und da geben wir uns leider auch nicht wirklich attraktiv, wenn wir sagen, bevor du damit anfangen kannst, was wirklich interessant ist und was dich bereichern kann, lern bitte erstmal Hebräisch, Griechisch und Latein. Also ich glaube, es braucht im Endeffekt einfach irgendwie eine neue Struktur, eine klare Kommunikation nach außen. Es braucht mehr Verknüpfung, vielleicht auch Interdisziplinarität, die einfach gerade gar nicht so gegeben ist, wie sie gegeben sein sollte und wie sie auch nach außen transportiert wird. Es sind ganz viele Punkte, an denen man ansetzen könnte. Und ich glaube, das ist schwer, so auf ein Ding festzusetzen, woran es liegt.
Also ich möchte mal aufs Allererste eingehen, was du gesagt hast, weil das kann ich mir immer nicht so ganz erklären. Ich verstehe, dass man das so sieht, wenn man mitten im Studium hockt, aber der Frust mit den Prüfungen und den Anrechnungen von bestimmten Modulen etc. pp., das ist doch etwas, das stellt sich doch erst ein, wenn man schon mal auch ein bisschen studiert. Jetzt ist es ja nun so, von allem, was ich im Vorfeld recherchieren konnte, dass ja schon die Zahlen für Leute, die sich überhaupt für das Theologiestudium entscheiden, absolut eingebrochen sind. Also teilweise gibt es Fakultäten, wo sich niemand eingeschrieben hat für den Pfarrberuf. Und ich gehe ja nicht hin und schaue mir erstmal an, ja, wie sieht denn das dann mit den Abschlussprüfungen aus? Also so wählt man ja meistens nicht so ein Studienfach. Also das kann ja irgendwie nicht so ein richtiges Argument sein, warum man gar nicht erst anfängt, Theologie auf Pfarramt zu studieren.
Das stimmt. Ich glaube, da können wir dann, wenn wir dem Argument folgen, viel auf Säkularisierung gehen und können natürlich sagen, die Gesellschaft hat viele andere Interessen, die Menschen interessieren sich nicht mehr für Theologie. Ich glaube, da müssen wir dann auch Universität und Kirche zusammennehmen, die sich ja gerne irgendwie selbst auch gut trennt, was man ja auch in der ersten und zweiten Ausbildungsphase sieht.
Da würde mich jetzt interessieren, wie würdest du oder aus Studierendensicht den Einfluss der kirchlichen Praxis auf das Studium bewerten? Sollte der zunehmen?
Ich glaube, zunehmend ist das falsche Wort. Ich glaube, es sollte eher verknüpft werden. Also gerade ist das ja alles sehr, sehr strikt getrennt. Wir haben die wissenschaftliche Ausbildung in diesem sehr langen Studium und darauf folgt dann die zweite Ausbildungsphase im Vikariat, wo dann die Praxis gelehrt wird, auf Grundlage der Theorie, die man sich erarbeitet hat. Und das zu verknüpfen, das haben wir jetzt auch bei der letzten Vollversammlung des SED festgestellt, wäre durchaus sinnvoll. Also es wird sich gewünscht, mehr Kasualpraxis irgendwie kennenzulernen und auch zu wissen, wie man mit verschiedenen Dingen umgeht. Es geht um psychologisches Grundlagenwissen, auch rechtliches ist von Relevanz, Seelsorge ist auch ein Punkt, der immer wieder gefallen ist. Ich glaube, Verknüpfung wäre für mich eher das Wort, was ich nutzen würde.
Also hätten wir jetzt ja schon ein Desiderat, wo eigentlich ja jetzt erstmal was dazukommt in diesem Wunsch. Jetzt hast du vorher eben auch schon angedeutet, dass ja auch was wegfallen muss, wenn man eben kürzt. Du hattest jetzt als Beispiel mal einfach so in den Raum gestellt, auch was die mangelnde Attraktivität des Theologiestudiums angeht. Man könnte ja mal bei den Sprachen vielleicht ansetzen. Ist es jetzt ein Wunsch von Studierenden, dass man die Sprachen freiwillig anbietet, also sie nicht mehr so ein Muss sind am Anfang des Studiums, dass man erstmal mit Latein, Hebräisch, Griechisch einsteigen muss?
Auch das eher nein. Ich kann natürlich nur aus meiner Perspektive sprechen, aber das, was man bei uns im Gremium so mitbekommt und auch was ich sonst in Privatgesprächen höre, ist, dass die Sprachen schon bereichern. Es will niemand die Sprachen komplett wegkürzen. Wir Studierende am wenigsten, weil sich dann natürlich auch irgendwie ein ganz neuer Einblick in die Themengebiete eröffnet. Die Frage ist halt, zu welchem Umfang sowas erlernt werden muss. Also brauchen wir ein Graecum, mit dem wir Platon übersetzen können? Warum brauchen wir das? Und da stellt sich dann, wenn wir jetzt bei dieser Sprachenthematik bleiben, die ja auch viel diskutiert ist in allen möglichen Online-Plattformen und Gremien. Ich glaube, wegkürzen ist der falsche Schritt, aber man sollte sich überlegen, wie viel davon wirklich gebraucht wird und inwiefern auch das Erlernen der Sprachen dann mit der wirklich in Praxis verzahnt ist. Also auch da kommt wieder so ein bisschen der Frustgedanke in meinen Kopf, Griechisch zu lernen und dann das nächste Mal im Hauptstudium in seinem neutestamentlichen Seminar anzuwenden, wo es dann im Zweifel wieder von ganz vorne gelernt werden muss. Selbst dann in der Integrationsphase ist, glaube ich, frustrierend für viele. Also da sollte einfach aus unserer Sicht drüber nachgedacht werden, inwiefern Sprachausbildung verknüpft werden kann und verzahnt werden kann mit den wirklichen Inhalten.
Wir hatten die Diskussion auch schon vor 12, 13 Jahren, ja, wie, ob man das mit den Sprachen so macht, und davor gab es die wahrscheinlich eben schon auch. Müsste man da jetzt nicht endlich mal weiter sein und irgendwie ein paar bessere Antworten haben?
Das müsste man auf jeden Fall, aber genau das zeigt ja die Krux an der ganzen Sache, dass einfach durch diese ganzen bürokratischen Sachen wir da sehr gelähmt sind und sehr langsam im Vorankommen sind, aber langsam einfach in den Zugzwang kommen, was ändern zu müssen und dafür auch im Zweifel gar nicht mehr so lange Zeit haben, um da die Handlung nicht aus unserer Hand genommen zu bekommen. Also ja, müsste. Es gibt viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Bis jetzt gibt's noch keinen Masterplan.
Gibt es Tendenzen auch an den universitären Fakultäten zu sagen, ja, wir könnten uns auch einen praxisorientierteren Studiengang vorstellen?
Es wird viel über mehr Praxis geredet und ich glaube, da ist aber der Praxisbegriff in den Köpfen noch ein sehr unterschiedlicher, weil es den Studierenden nicht darum geht, mehr Theorie der Praxis zu lernen im Sinne der praktischen Theologie, sondern wirklich Praxis zu bekommen. Und da wird gerade auch jetzt mit Blick darauf, dass eben in einigen Kirchen auch AbsolventInnen zum Beispiel der Diakonik das Pfarramt bekommen können, nachdem sie das Vikariat absolviert haben, überlegt, ob über eine erhöhte Praxis im Studium, zum Beispiel ein Praxissemester oder ein zweites verpflichtendes Praktikum, ob jetzt in der kirchlichen oder nicht kirchlichen Einrichtung, ist da erstmal hingestellt, eine Attraktivität erhöhen kann und den Studierenden, die das eben laut fordern, diesen Praxisrahmen geben kann, der gewünscht ist.
Aber auch da höre ich jetzt wieder nur so raus, dass was so obendrauf kommt.
Ja.
Also ein weiteres Praxissemester erhöht nach allem, was du jetzt bisher gesagt hast, ja einfach nur die Regelstudienzeit, weil dann brauche ich ja noch ein komplettes Semester für die Praxis.
Ja, das ist richtig. Deine Frage ist, was wir rausstreichen sollen.
Ja, also würde ich jetzt wirklich dann gerne mal hören, weil also ich gehe da so ins Eingemachte, weil am Anfang haben wir von dir auch ganz persönlich gehört, man belegt was zwischen 30 und 40 Wochenstunden, um Modulpunkte etc. pp. Genug zu bekommen. Man hat einen kompletten Stundenplan. Es ist auch lange längst nicht mehr so, dass man irgendwie dann Freitag frei hat und dann von Halle irgendwie wieder nach Bayern nach Hause fährt oder so und dann erst am Dienstag wieder auftaucht zur Uni, sondern du bist von Montag bis Freitag bist du in der Uni, du hast deine Veranstaltung auch noch im Hauptstudium und das heißt, es ist ja vollgepackt mit Inhalten, mit Verpflichtungen, was man halt irgendwie machen muss. Und jetzt höre ich halt aber auch von jetzt dir als Studierender Seite auch eben nur, ja, wir wollen mehr Praxis. Bezug, wie du hast Stichwort zum Beispiel Seelsorge genannt, Kasualpraxis, Praxissemester zu machen. Ich kritisiere das gar nicht an sich. Ich kann diesen Wunsch verstehen, aber dann haben wir doch jetzt schon wieder so einen Uni-Reformprozess, wo am Ende der Kompromiss darin besteht, dass alle alles bekommen, was sie sich so wünschen.
Total. Und vielleicht ist das aber ja ein Ansatzpunkt, dass wir gar nicht alle alles machen müssen. Also ich glaube, wirklich was rauszuschmeißen aus dem Studienverlauf, das wird schwierig, einfach auch, weil da ganz viel Emotionales dran hängt und weil niemand da wirklich gerne irgendwas abgeben wird. Und ich glaube auch, alles hat seine Berechtigung in der Theologie zu sein. Also das ist ja das Schöne an unserem Studiengang, dass wir einfach eine wahnsinnige Bandbreite abbilden und die auch zumindest aktuell mit sehr viel Freiheit studieren können. Gedanken, die dabei da sind, ist zum Beispiel eine Schwerpunktlegung, also ob man nicht sagen kann, ich studiere grundlegend alle Disziplinen und lege aber meinen Schwerpunkt zum Beispiel in der Systematik. Das heißt, ich habe eine bestimmte Anzahl an Wochenstunden, die ich eben absolvieren muss, um meine Credits zu bekommen und von diesen Wochenstunden, die auch gerne ein bisschen weniger werden dürften, aber es ist wahrscheinlich schwierig, fällt aber ein Prozentteil von 30% nur auf die systematische Theologie und der Rest wird aufgeteilt. Das heißt, mit so einem Major-Minor-Prinzip sozusagen.
Aber hätten wir dann nicht die Schwierigkeit, dass jetzt bei einer hohen einstelligen Zahl an Studierenden in so Seminaren man dann das nicht doch noch mehr auseinanderzieht? Wenn man jetzt nicht sich wirklich darauf einigen kann, dass man irgendetwas rausstreicht, wäre ja eine alternative prinzipielle Strukturreform möglich, nämlich indem man einfach mal an die Ausstattung geht der Universitäten allgemein und man sagt jetzt mal, ich bin jetzt mal ganz radikal, es gibt jetzt nur noch zwei Standorte in ganz Deutschland, wo du Theologie studieren kannst. Es gibt jetzt, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwas, Hamburg und Tübingen. Ich will jetzt extra nichts in Bayern sagen, dass mir jetzt nichts vorgeworfen wird. Ja, wir meinen jetzt Hamburg und Tübingen. Ja, fertig. Alle anderen streichen wir. Können wir dann meinetwegen auch dreifach oder vierfach besetzen und alle, die dann evangelische Theologie studieren wollen, die sammeln sich dann halt wenigstens auch dort im Norden und im Süden. Wäre ja auch eine Option, oder?
Wäre eine Option. Ich glaube, die Studierenden würden sich daran am wenigsten stören.
Ja, also du meinst, sie fänden es dann auch attraktiver, sich da mehr so zusammenzufinden, statt jetzt noch irgendwie auch in Kiel und Bonn und sonst wie zu verlieren?
Ich glaube, aktuell hat jeder Standort irgendwie schon seinen Reiz und ich denke, es ist wichtig, dass alle Studierenden da, wo sie aktuell sind, ihr Studium auch zu Ende studieren können. Dadurch bedingt, dass Kirche und Universität in Prozessen sehr langsam ist, würde ich auch davon ausgehen, dass, falls sowas kommen sollte, und das wird uns wahrscheinlich irgendwann ereilen müssen, dieses Schicksal von Schließungen von Standorten. Ich glaube, die Studierenden haben kein Problem damit, in größeren Gruppen zu studieren und sich besser austauschen zu können. Und da auf zwei Standorte runterzukürzen, erscheint mir sehr radikal, aber auch aus einer wirtschaftlichen Sicht gesehen und von den Studierendenzahlen, die wir eben schon angesprochen hatten, ob sich da alle Standorte wirklich so halten können und halten werden, wage ich nach aktuellem Stand zu bezweifeln.
Also wir haben jetzt ja schon mal einen ersten Standort, der dicht machen wird, nach Stand jetzt 2027 mit Bethel-Wuppertal. Wie hat sich der SED da positioniert? Findet ihr jetzt eigentlich gut, weil sich dann die Studierenden nochmal auf andere Orte verteilen?
Wir finden das nicht gut, einfach auch dadurch bedingt, dass Bethel-Wuppertal ja nochmal eine ganz besondere Stellung unter den Fakultäten hat, perspektivisch hatte. Wir waren da auf Seiten der Studierenden, haben da auch unterstützt bei den Protestaktionen im Rahmen der Synode. Und man muss ja auch sagen, dass ein Bildungscampus entsteht und das nicht ersatzlos gestrichen wird. Trotzdem umso schmerzhafter, dass es Wuppertal erwischt hat.
Wäre denn da nicht auch eine Überlegung zu sagen, man arbeitet da auch konfessionsübergreifend besser und enger zusammen, weil ich ehrlich gesagt auch dann nicht so ganz verstehe, macht jetzt wirklich ein Alttestamentler, der katholischer geweihter Priester ist, eine völlig andere alttestamentliche Forschung als irgendein Lutheraner?
Ich glaube, es gibt Bereiche, wo wir so eine ökumenische Arbeit stattfinden lassen könnten und sollten und wo es auch sehr bereichernd wäre. Es gibt aber ja auch viele Standorte, an denen gar nicht beide Konfessionen vertreten sind. Und ich glaube auch, es gibt Disziplinen, in denen so ein ökumenisches Seminar sich durchaus schwierig gestalten könnte.
Zum Beispiel?
Ich glaube, in der Systematik gibt es schon viele, viele Punkte, wo es ja auch sehr verschiedene Ansichten gibt. Und das kann gut zu spannenden Streitgesprächen führen und zu einer ökumenischen Verständigung. Aber wir befinden uns ja auch im Studium, um eben die evangelischen Perspektiven zu lernen. Und ich glaube, aus meiner Perspektive ist es klug, auch bestimmte Dinge getrennt zu lassen, dennoch den ökumenischen Kontakt zu suchen und, wo es geht, auch zusammen Veranstaltungen stattfinden zu lassen, was an vielen Orten ja auch schon so ist. Also in Berlin zum Beispiel finden viele ökumenische Veranstaltungen statt.
Aber müsste man da nicht vielleicht auch sagen, es wäre vielleicht sinnvoller, eine religionsgründliche Basis zu schaffen? In einem Art Bachelor, vielleicht sogar auch noch nur mit Sprachkenntnissen, ohne dass man jetzt Platon und so übersetzt.
Das wäre mit Sicherheit eine Überlegung, die aber aktuell noch nicht stattfindet und ich glaube auch noch gar nicht stattfinden muss. Wir haben auch den Gedanken über so ein grundständiges Bachelorstudium und dann darauf setzen verschiedene Master-Gedanken. Inwiefern das weiterlaufen wird, wird sich zeigen. Ich glaube, das direkt von Beginn an jetzt schon zusammenzudenken, zeichnet auch ein sehr pessimistisches Bild, dem wir noch nicht zwangsweise folgen müssen.
Was würde denn jetzt so ein Bachelor-Studiengang unterscheiden von dem, wie es heute ist?
Ich glaube, für einen Bachelor ist vor allem wichtig, irgendwie grundständig zu arbeiten, da eine gute Basis zu schaffen. Da können Sprachen dabei sein, in welchem Ausmaß auch immer. Was aber da vor allem bestimmt von einem großen Vorteil ist, ist, dass man einfach nicht erst nach 10, 12, 14, 16 Semestern Abschluss in der Tasche hat, sondern eben schon nach im Regelfall 6 Semestern, also nach 3 Jahren, einen akademischen Abschluss, der über das Abitur hinausgeht und damit ja auch eine gewisse Berechtigung, zum Beispiel als Hilfskraft an der Uni einfach mehr Geld zu verdienen, was doch eine hohe Relevanz in der heutigen wirtschaftlichen Situation von Studierenden hat. Genau.
Und da käme jetzt aber dann doch wieder irgendwie der Zugriff von Kirchen dann auf das universitäre Studium, weil wenn jetzt dann jemand einen Bachelor hat, was soll denn dann die Person hinterher so als Berufswunsch haben? Also man schreibt sich ein Ziel Bachelor erstmal und was macht man dann, wenn man so einen Bachelor in evangelischer Theologie hat?
Ich glaube, das ist die Frage, die jetzt erstmal zukünftig noch geklärt werden muss. Es gibt ja auch viele Bachelorstudiengänge, die konsekutiv aufgebaut sind und eben noch den Master bedürfen. Zum Beispiel so ist es im Lehramt ja auch, dass mit dem Lehramtsbachelor tatsächlich gar nicht so viel anzufangen ist. Das sind Fragen, die ich, glaube ich, als Student noch gar nicht so beantworten kann, ob der Bachelor wirklich einen eigenen Berufsausgang haben muss.
Was wären denn so die wichtigsten, die allerwichtigsten Punkte, die dann in der gemischten Kommission beschlossen werden müssen, damit ihr von studentischer Sicht aus zufrieden seid?
Am allerliebsten die Umstellung auf ein Bachelor-Master-System mit weniger Umfang in den Sprachen, trotzdem einem Erlernen der Sprachen, mit mehr Verzahnung zwischen Sprachlernen und den Kursen, die stattfinden, und gerne auch mit Interdisziplinarität.
Wie groß ist denn gerade der Veränderungswille in der Professorenschaft und im Mittelbau?
Ich glaube, im Mittelbau ist der sehr, sehr groß. Das Professorium ist da, glaube ich, sehr gespalten, weil einfach in der eigenen Disziplin da viel Nostalgie liegt, viel Emotionales dran liegt und natürlich, wie vorhin schon gesagt, niemand selbst irgendwas aufgeben möchte. Trotzdem ist da natürlich überall der Bedarf bekannt, sowohl von universitärer Seite als eben dann auch von der kirchlichen Seite, die ja auch in dem Prozess mitwirkt. Es geht voran, es geht langsam voran, aber wir hoffen, bald am Ziel zu sein.
Dann danke ich dir vielmals, Fabian, für deine Zeit. Ich hoffe, ihr Höris da draußen konntet alle was mitnehmen. Vergesst nicht, lasst ein Sternchen in der Podcast-Plattform eurer Wahl da und unterstützt doch am besten unsere Arbeit und die Eule mit einem Abo auf eulemagazin.de/abo. Vielen Dank, Fabian, und dir noch einen schönen Abend.
Vielen Dank dir ebenso.
Tschüss.
Tschüss.